Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, es ist 16 Uhr und damit Zeit eben für die Plattform auf der 102,6. Mein Name ist auch heute Michael Trost und das Thema heute ist ja ein Gespräch über geflüchtete Menschen und Unterstützung, die es hier in Ulm geben kann und gibt durch den Flüchtlingsrat. Und so ist der Flüchtlingsrat heute ja unser Thema. Und vom Flüchtlingsrat, ich glaube auch im Bereich als Vorstand mit aktiv, ist der Herr Lothar Klatt. Der Herr Klatt ist bei uns heute der Gast im Studio und ich sage ganz herzlich willkommen, Herr Klatt.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass es doch einige Themen gibt, die Sie auch innerhalb der ganzen Thematik begleiten. Unter anderem haben wir gerade festgestellt, Sie kennen Menschlichkeit, sind dort aktiv, andere Baustelle. Es sind alles Sendungen, die letztendlich ja auch zuletzt bei uns Thema waren, zu Gast waren, also auf jeden Fall sehr breit vernetzt. Aber ich denke, Herr Klatt, bevor ich zu viel berichte, machen wir kurze Vorstellrunde, dass Sie den Hörern einfach in Kürze ein klein bisschen was über sich erklären, erzählen, was Sie machen, wer Sie sind und natürlich auch, wie Sie zu dem Thema gekommen sind, wie Sie eben angefangen haben bei Flüchtlingsrat, wo Sie vielleicht auch noch sonst gerade ein bisschen mitwirken, Ihre Rolle ist. Einfach so, was Sie denken, was man vorab von Ihnen wissen sollte.
Ja, gerne. Ich bin seit 92 in Ulm und bin hergekommen als Vorstand der Eisenen Stiftung, das eher bekannt ist als Brotmuseum. Und jetzt bin ich seit 95 Anwalt, hier als Anwalt tätig. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch noch ehrenamtlich mich engagiert in der Vesperkirche, im Tafelladen bzw. Kleideroase. Und jetzt seit 8 Jahren leite ich das Asylcafé für den Flüchtlingsrat. Das ist eine Einrichtung, die wir zusammen gegründet haben mit Amnesty International, mit der Diakonie Caritas und dem Roten Kreuz im Haus der Begegnung jeden Montag von 16 bis 19 Uhr. Und dort geben wir Rechtsauskunft zusammen mit Rechtsreferendaren und anderen Kollegen, die früher Richter oder Anwalt waren, für Geflüchtete. Und jetzt in letzter Zeit, nachdem das in der Corona-Zeit etwas eingeschlafen war, kommen natürlich vor allen Dingen jetzt auch Leute aus der Ukraine. Und gerade gestern war also wirklich wieder Full House mit etwa 40 Interessenten, die Hälfte davon aus der Ukraine, die ganz unterschiedliche Probleme haben, zu denen wir ihnen hoffentlich weiterhelfen können.
Mhm. Sie sind also, was das angeht, ein sehr, sehr engagierter Ulmer und wahrscheinlich dann, ja, Sie machen das auch alles sehr ehrenamtlich. Also Sie sind Anwalt vom Beruf und das alles, was Sie jetzt gerade ansprechen, machen Sie auch ehrenamtlich und wahrscheinlich dann überwiegend ja Ihre Zeit, Freizeit geht dort dann ein in Ihre Ehrenamt.
Ja, also meine berufliche Tätigkeit hat damit nichts zu tun. Ich übernehme auch keine Mandate, ich verdiene damit auch kein Geld. Ich bin auch kein Spezialist für Ausländerrecht, sondern es geht einfach da um insbesondere praktische, organisatorische Dinge. Und verdienen tue ich mein Geld mit Versicherungsrecht.
Mhm. Sie haben im Vorgespräch schon gesagt, der Flüchtlingsrat wird in Kürze 30 Jahre. Dann gab es dann im Prinzip für die Gründung, sprechen wir vielleicht einfach mal ein bisschen über die Gründung, wie es zustande kam und wer da vielleicht die Initiative hatte, wie einfach da die Historie der dazu ist.
Ja, da kann ich leider jetzt im Augenblick selber aus eigener Erfahrung nicht viel berichten, weil ich erst seit dem Asylcafé beim Flüchtlingsrat mitmache und das andere eben halt vom Hörensagen weiß. Es gab vor allen Dingen eine Initiative vom Professor Lang, der früher Leiter der Kinderkardiologie war, mit dem Herrn Nörpel-Schneider, der leider verstorben ist, der Vater des jetzigen Geschäftsführers Nörpel-Schneider. Und diese beiden und insbesondere auch zusammen mit dem Herrn Müller und noch anderen engagierten Herren und auch Damen aus Ulm, die haben sich insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg in Jugoslawien um Bosnienhilfe gekümmert. Und da heraus ist dann ja entwickelt, auch der Eberhard Lorenz hat sich da sehr stark eingebracht.
Er war Landtagsabgeordneter der Sozialdemokraten, ja.
Ja, ja. Mhm. Daran anknüpfend haben wir dann gesagt, als es dann eben halt 2015 hier diese Situation entstand, dass so viele Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien vor allen Dingen und Irak hierher kamen und dann in der Donauhalle waren, dass wir eben halt dieses Asylcafé einrichten.
Ja. Das ist dann so quasi der Schwerpunkt, den Sie mit betreuen. Und wie gesagt, da sind Sie dann seit der Zeit dann auch aktiv dabei.
Also ja, wobei, Schwerpunkt wobei der Flüchtlingsrat mehr macht. Wir haben also ein Büro im Mehringer Weg, wo wir auch, da war ich auch 2 Jahre lang jeden Samstag und habe dann den Leuten, die insbesondere sich mit ihrem Asylverfahren rumgeschlagen haben, da versucht weiterzuhelfen und ihnen ja praktische Schritte aufzuzeigen. Und in diesem Büro haben wir auch eine Mitarbeiterin, die sich insbesondere um das Thema Unterbringung und Wohnen in Ulm kümmert und andere ehrenamtliche Mitarbeiter, die helfen bei Fragestellungen so ähnlich wie im Asylcafé und auch die Leute zum Teil betreuen.
Mhm. Ja, wenn man jetzt einfach mal nochmal zum Verein kommen. Das ist ein eingetragener Verein, ein e.V., glaube ich, seit Gründungszeit.
Ja, also es ist eine Rechtspersönlichkeit, die und auch gemeinnützig ist und die etwa 50 Mitglieder hat. Mhm. Wir haben in letzter Zeit einigen Zuwachs bekommen. Deswegen haben wir auch im Vorstand einige Veränderungen vorgenommen. Unter anderem ist jetzt die Hilde Mattheis Mitglied geworden.
Und der Bundestagsabgeordnete.
Ja. Mhm. Und der Dr. Bialas, der insbesondere eine Initiative mit eingebracht hat oder angeregt hat, dass wir uns um Geflüchtete auf Lesbos kümmern, um den sogenannten Hotspot, weil dort insbesondere auch nach dem Brand von Moria wirklich riesige Not ist. Und gerade jetzt haben wir wieder am letzten Wochenende einen Transport fertig gemacht, der übermorgen losgehen wird.
Mhm. War auch, glaube ich, auf Social Media zu lesen, dass da einige Bemühungen gerade laufen. Und ja, also 50 Leute ungefähr sagten, sie sind in dem Verein dann dabei, tätig. Sind das dann alles ja auch also Ehrenamtler, ja? Und ja. Leute, die das im Prinzip in ihrer Freizeit machen. Aus wahrscheinlich verschiedensten Bereichen der Gesellschaft, aus allen Hauptsache engagiert, also überwegend.
Also die klassischen Mitglieder, sage ich mal, die schon lange Mitglied sind, sind vor allen Dingen Leute, die sich also auch um einzelne Flüchtlinge kümmern, auch zum Teil über Jahre hinweg und denen zur Seite stehen. Und hinzugekommen jetzt einige Jüngere, zum Glück. Wir haben auch engen Kontakt mit Menschlichkeit. Ich selber bin dort Mitglied, die sind zum Teil auch bei uns Mitglied. Jetzt kommen auch weitere dazu aus dem Bereich der Flüchtlinge, beziehungsweise aus, wir haben jetzt auch eine Ukrainerin, die hier in Ulm studiert, schon länger, jetzt mit aufgenommen in den Vorstand, eben halt, um uns insbesondere auch mit ihrer Unterstützung um diese Gruppe von Leuten, die hier in Ulm landen, zu kümmern.
Sie haben Menschlichkeit e.V. angesprochen, ein Verein, den wir ja auch schon wiederholt, natürlich in Plattform und Lokaltermin zu Gast hatten, in Person überwiegend von Amir Al-Abdallah oder auch von Elena Flügel, die wir auch sehr gut kennen. Das heißt, da gibt es eine ganz enge Connection, wenn ich das richtig verstehe. Also in Ihrer Person, Sie sind in beiden Vereinen sogar aktiv, aber Sie sind, glaube ich, sehr eng miteinander im Austausch und viele Aktionen werden gemeinsam, glaube ich, dann auch abgestimmt und gemacht.
Ja, wir haben insbesondere in der Vor-Corona- Zeit viele gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Sie können sich vielleicht erinnern, dass wir 2x2 große Veranstaltungen gemacht haben, wo Flüchtlinge die Ulmer eingeladen haben, indem sie gekocht haben an verschiedenen Ständen. Und dort haben wir das als wir beide Vereine das organisiert, dass das möglich gemacht wurde.
Das ist, was Sie ansprechen, was dann auf, wie heißt der Platz da, vorm Rathaus, da zweimal, glaube ich, irgendwann Samstag, Mittag, so im Sommer irgendwo stattgefunden hat, oder?
Das war auf dem Sophie-Scholl-Platz.
Auf dem Platz, ja. Okay, da weiß ich Bescheid. Da hatten wir sogar davor auch eine Sendung, da bin ich sogar auch mal dann dabei gewesen. Okay, das heißt, das war auch ein Thema, was auch von Ihrer Seite mitgestaltet wird. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was ist denn jetzt der Unterschied oder sagen wir in den Aktivitäten, was Menschlichkeit macht oder nicht macht und was Sie machen, was nicht. Gibt es jetzt irgendwo, machen im Prinzip alle das Gleiche, das Kümmern um die Flüchtlinge, dass sie aufnehmen, um vielleicht Unterkünfte bemühen, um das Thema mit in die Behörden gehen, mit um, sag mal, die Integration bemühen. Bei Menschlichkeit gibt es auch noch das Thema, einen Partner oder beziehungsweise dieses Tandem, dieses Begleit oder dieses Projekt zu initiieren und verschiedenes mehr. Sind das jetzt Themen, die Sie auch alle machen? Also im Prinzip unterscheidet sich das gar nicht. Ist das eigentlich sehr ähnlich? Oder gibt es nur Dinge, die der eine, also Menschlichkeit macht, die Sie nicht machen, umgekehrt Dinge, die Sie machen, die dann Menschlichkeit nicht macht? Oder, weil im Augenblick sieht es für mich so aus, dass es sehr, sehr ähnlich ist. Und ich sehe noch nicht so ganz genau, wo jetzt der Unterschied ist. Vor allem natürlich, wenn es jetzt auch persönlich, also Sie sind hier wie dort Mitglied, auch einen sehr engen Connect gibt. Wie ist da...
Also es ist ganz einfach. Der Deckel ist natürlich der gemeinsame, dass wir uns um Flüchtlinge kümmern. Aber die Art und Weise, wie wir das machen, ist schon sehr unterschiedlich. Einmal sind die Mitglieder bei uns, wie ich schon sagte, etwas älter als die Mitglieder bei Menschlichkeit. Und die Menschlichkeit-Leute machen auch sehr viel mehr gezielte Programme, wie jetzt dieser Sprachunterricht im JAM, wie jetzt, dass sie auch gemeinsame Sportaktivitäten, Freizeitaktivitäten entwickeln, hier beim
Einstein-Marathon zum Beispiel.
Einstein-Marathon-Lauf mitmachen und dann auch sehr viel mehr soziale so Veranstaltungen machen, wie zum Beispiel, dass man sich im Café trifft und dass man Feste feiert, Sportgruppen aufbauen, die das ganze Jahr trainieren oder Fußball spielen. Und das sind Angebote, die wir als Flüchtlingsrat mit unserer Mitgliederstruktur nicht so leisten können. Und wir unsere Schwerpunkte eben halt jetzt mehr in diesem Beratungsbereich haben und Betreuungsbereich.
Ja, das heißt, die einen sind mehr so Programme mit Sport und für die jungen Leute, von jungen Leuten, für junge Leute. Mal ganz grob kategorisiert werden sie eben dann mit der den, ja, schon lange dabei, den alten erfahrenen Hasen sozusagen in Bezug auf Umgang mit geflüchteten Menschen, mit viel mit Rat und Tat zur Seite stehen und eben nicht, ja, nicht ganz so auch mit jungen Leuten wahrscheinlich besetzt sind. Also und, aber schon länger Bestand haben. Schon
richtig,
länger,
ja. Und ich denke, wir ergänzen uns da und ich glaube auch, dass wir da immer mehr zusammenrücken.
In jedem Fall, es ist ein Miteinander, es ist also nicht konkurrenzierend, sondern es ist ein stark ergänzend. Und insofern kann man sagen, ist dann für die Menschen, die nach Ulm kommen, mit ihnen zusammen, auf jeden Fall mit beiden oder mit allen, die da beteiligt sind, eine eigentlich ganz gute Basis für alle, die da kommen, geschaffen.
Also man muss dazu sagen, die Menschlichkeit-Mitglieder sind auch diejenigen, die vor Ort anpacken, zum Beispiel in der Donauhalle, wenn es darum geht, Betten aufzustellen, wenn es darum geht, Essensausgabe zu organisieren, wenn es darum geht, praktisch zu helfen. Und das kann unsere Mitgliederstruktur halt nicht so auf Abruf machen.
Ja, der Auslöser, Sie haben gesagt, an und dazu mal vor irgendwo 30 Jahren war damals das Thema Jugoslawien. Jetzt entsinne ich mich nicht, sind damals auch in größerer Zahl Menschen nach Ulm gekommen, die geflohen sind aus den Kriegszeiten, oder?
Ja, das waren dann also insbesondere auch Leute, die dann aus Bosnien kamen und die dann, sei es hier versorgt wurden und sei es dann aber auch denen dann geholfen wurde und zum Teil auch noch heute geholfen wird, wenn sie zurückgehen.
Das heißt, das war damals auch eine Welle, die aber ja vielleicht gar nicht so präsent irgendwie, so zumindest so mir nicht so in Erinnerung ist. Also wenn man jetzt an geflüchtete Menschen denkt, den geht er unmittelbar an 2015, 2016.
Ja, das deckt das zu. Weil das war dann halt dieser große Schwall und inzwischen ist es ja so, dass wir wieder so viele neue Leute aus jetzt der Ukraine haben, dass das inzwischen schon mehr sind als 2015.
Ja, das heißt, die Notwendigkeit auch Ihres Engagements ist heute größer denn je. Also weil insgesamt immer mehr und ja aktuell wahrscheinlich in der Anzahl der Menschen, die hier vor Ort sind, wahrscheinlich mehr als zu jedem früheren Zeitpunkt irgendwo betreut
also
worden,
oder? Es ändert sich auch der Bedarf. Also die Leute, die aus der Ukraine kommen, kommen ja mit einem ganz anderen Rechtsstatus hierher. Sie brauchen keinen Asylantrag zu stellen, ja, sondern sind sofort in der Lage, hier Sozialhilfe zu beziehen, dürfen hier arbeiten, dürfen hier sich niederlassen. Und ich hoffe, dass die Bestrebungen jetzt unserer Innenministerin, jetzt die klassischen Geflüchteten, die Asylanträge gestellt haben oder auch abgelehnt worden sind und nur geduldet sind, dass die, die jetzt schon länger hier sind, dass die langsam auch in so eine Position hineinwachsen, dass sie hier arbeiten können und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und sich auch frei bewegen können, frei wohnen können. Und da hoffe ich, dass sich da jetzt in nächster Zeit einiges tut. Zumindest ist da einiges jetzt in Vorbereitung im Innenministerium.
Wir sprechen über den Flüchtlingsrat, wir sprechen über geflüchtete Menschen, wir sprechen über die Notwendigkeiten, die es auch ganz aktuell insbesondere hier gibt, angesichts der Situation, die eben durch den Ukraine-Krieg ja auch eben aktuell besteht. Und ich würde sagen, Herr Klatt, vielleicht sprechen wir auch mal ein bisschen über die aktuelle Ist-Lage, die Situation, eben vorgesagt, mit dem Krieg die Ukraine, das überlagert wiederum das Thema, dass Menschen aus Syrien fliehen, dass Menschen ja in der Türkei und Griechenland festsitzen und auf verschiedensten Routen versuchen, nach Deutschland, auch nach Europa weiter zu reisen. Das ist an der Stelle seit 2015, 16 ohnehin schon eine schwierige Situation hier gibt. Versuchen wir einfach doch mal ein bisschen eine Bestandsaufnahme zu machen. Zum einen Nachfrage Menschen aus diesen Kriegsgebieten Syrien und was letztendlich alles drumherum damit zu tun hat, aus den Umgebungen, aus Ländern weiterhin Afghanistan, sind wahrscheinlich auch weiterhin bei uns oder kommen weiterhin, oder? Man hört von dieser Bewegung eher weniger, weil das alles durch die Ukraine überlagert wird. Kommen aus diesen Gebieten aktuell auch noch Menschen nach Ulm? Wie ist denn da die Situation?
Also es kommen im Augenblick nicht so viele, aber es sind eine ganze Menge hier, die leider in einer Situation sind, wo sie stark vereinzelt sind. Das ist bedingt einmal durch ihren rechtlichen Status und zum anderen aber auch natürlich durch diese Corona-Situation und dann eben halt, wenn sie in der Situation sind, dass sie nicht arbeiten können oder dürfen. Und die hoffe ich, dass die auch durch das Asylcafé da die Möglichkeit haben, Anknüpfungspunkte zu finden. Ich war also wirklich überrascht. Wir machen jetzt das Asylcafé wieder seit Herbst letzten Jahres. Und nachdem das Haus der Begegnungen nach der Renovierung wieder geöffnet hat. Und wie stark jetzt das Asylcafé wieder angenommen wird von Leuten aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak und aus dem Iran und auch aus Nordafrika.
Oh ja, Das heißt, die Menschen sind schon seit ungefähr dann 2015, 16 zum Teil da und jetzt aber kommen immer noch welche hinzu und letztendlich bedürfen die auch weiter einer Betreuung, bedürfen weiter auch Sprachschulung und was sonst eben an Integrationsmaßnahmen bedarf. Also diese Aktionen, alles das, was irgendwo seit 2016 irgendwo aktuell war und hier auch viele Menschen irgendwo im Sinne von Betreuung, im Sinne von Hilfestellung geben, bewegt hat, das hat nach wie vor auch für diese Menschen Bestand und Bedarf und darf nicht vergessen werden. Also nicht nur Ukraine, will ich sagen, ist es im Blickpunkt zu halten, sondern auch die Menschen, die aus diesem Kriegsgebiet kommen.
Ja, das Problem ist vor allen Dingen auch, dass die irgendwie halt hier Fuß gefasst haben und zum Teil in Berufen, wo sie wirklich überqualifiziert sind, viele im Bereich Security arbeiten, obwohl sie eine akademische Ausbildung haben, obwohl sie vorher einen qualifizierten Beruf gemacht hatten. Und da auch gegebenenfalls weiterzuhelfen und Anknüpfungspunkte zu finden, die wir hier vermitteln können, das ist eine interessante Aufgabe. Und was natürlich auch dann bei vielen jetzt hinzukommt, dass die versuchen halt auch ihre Familienangehörigen nachzuholen, insbesondere wenn es um Ehefrauen geht, die zum Beispiel im Rahmen einer Fernhochzeit mit einem Stellvertreter vor Ort dann geschlossen worden ist Und das in der Situation, wo es schwierig ist, jetzt Leute hierher zu bekommen, wenn sie zum Beispiel in der Türkei sind oder auch wieder in Afghanistan sind. Da sind auch unsere Behörden, auch wenn wir die rechtliche Situation dafür geschaffen haben, dass sie die herholen können, sind unsere Behörden auch sehr stark belastet und funktionieren halt nur sehr, sehr langsam.
Das heißt, diese Menschen auf jeden Fall bedürfen auch vieler Unterstützung im Sinne von Vermittlung von Arbeitsmöglichkeiten oder Ausbildungsmöglichkeiten. Also ich weiß selber natürlich aus dem, was ich mitbekommen habe, dass auch verschiedene Menschen hier eine Ausbildungsstelle dann gesucht und auch zum Teil bekommen haben. Und andererseits, dass in Bezug auf Betreuung dieser Menschen sehr viele Fragestellungen in Bezug auf drohende Abschiebung relevant waren. Also auch Menschen, die bedroht waren, aus der Ausbildung sogar herausgerissen zu werden. Und
ja, da hat sich jetzt zum Glück einiges geändert.
Aha, ja.
Also wir haben eben halt die Möglichkeit der Ausbildungsduldung und der Beschäftigungsduldung. Und es gibt gerade hier in Baden-Württemberg eine tolle Initiative von Unternehmern, die Leute bei sich, also aus die Geflüchtete bei sich als Auszubildende haben, dass die nicht abgeschoben werden. Das ist der Herr Haller von der Haller Brauerei in Nordkirch. Und das hat aber auch jetzt tatsächlich dazu bewirkt, oder dass jetzt also auch aus Baden-Württemberg niemand mehr abgeschoben wird.
Oh ja, das ist aber dann schon wirklich eine wesentliche Verbesserung, weil ich entsinne mich oft, auch hier in der Sendung oder im Radio war es Thema, dass einzelne Personen wirklich betroffen sind, die im Prinzip in Ausbildung stehen, die sich hier wunderbar eingefügt haben, die auch in Vereinen sozial engagiert dabei waren und trotzdem von der Abschiebung bedroht waren. Also da hat sich was verändert und da ist inzwischen die Situation deutlich besser als noch vor 3-4 Jahren.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ist das auch vielleicht unter der Erkenntnis, dass gerade in bestimmten Berufen auch Mangel an Arbeitskräften und auch an qualifizierten Arbeitskräften fehlt? Oder ist das Einsicht Lage und menschlichen Mitgefühl, dass sich hier auch was verändert hat?
Also Ersteres auf jeden Fall. Wir raten auch allen Leuten, die nach dem Ausbildungsplatz schauen, zu versuchen, in Pflegeberufen unterzukommen, weil da eben halt die Möglichkeit sehr viel leichter besteht, dann in diese Ausbildungsduldung zu kommen. Und dann halt im Anschluss dann auch noch der weitere Aufenthalt gesichert ist, um dann eben halt in der Situation reinzukommen, dass sie 5 Jahre hier sind und dann ihnen dann auch nichts mehr passieren kann.
Ja, okay, gut. Also auf dem Gebiet stelle ich fest, positive Entwicklung. Dann kommen wir zum Thema, wo wir vorher gesagt haben, über die schon ohnehin bestehenden Themen hinausgehend, eben jetzt in der Präsenz natürlich noch mehr vorhandene Thematik Ukraine. Die Menschen aus der Ukraine flüchten in großer Zahl. Wie ist denn die aktuelle Lage in Ulm? Wie viele Menschen sind A da, B kommen momentan? Kommen die noch in gleichem Maße oder bleibt das langsam ab oder kommen immer mehr? Und wo sind die Menschen untergebracht? Wie ist denn die Ist-Situation in Bezug auf Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten in Ulm?
Also die ist weniger durchsichtig als in dem Bereich der Leute, die hier Asyl beantragen, weil die müssen ja erstmal kommen sie auf dem Weg hierher, wo sie registriert worden sind und wo sie dann Asylanträge stellen, währenddessen die Ukrainer natürlich einen ganz anderen Rechtsstatus haben und auch auf ganz unterschiedlichen Wegen hierher kommen, sodass es also auch gar nicht so ohne weiteres nachzuvollziehen ist, wie viel sind nun eigentlich hier. Man weiß es nur von denen, die halt hier in den Gemeinschaftsunterkünften ankommen und erfasst werden und in dem Augenblick, wo sie dann Sozialhilfe hier beantragen.
Ja.
Nichtsdestotrotz geht man davon aus, dass das noch eine ziemliche Dunkelziffer ist, was da neben diesen offiziell bekannten Zahlen bekannt ist. In den letzten Tagen und Wochen hat die Zahl derer, die hier ankommen, abgenommen. Aber nichtsdestotrotz, die Einrichtungen, die hier von Seiten der Stadt vorgehalten werden, wie man das auch in der Presse entnehmen kann, sind übervoll. Die Donauhalle, wir selber haben da also auch schon häufiger uns vom Asylcafé da blicken lassen, um auch unser Angebot deutlich zu machen, haben festgestellt, dass diese Hallen eigentlich eigentlich fast überbelegt sind, kann man sagen. Und jetzt hat ja die Messegesellschaft die eine Halle auch im Zusammenhang mit der Bildungsmesse geschlossen,
oh ja.
Sodass also jetzt diese Container, die da draußen gebaut worden sind, aufgebaut worden sind, belegt werden.
Das sind die beim Parkplatz und beim Park and Ride wahrscheinlich.
Richtig.
Ja, ja, ja.
Mhm. Und die sind aber auch schon wieder voll, wie ich heute der Zeitung entnommen habe, sodass also Leute jetzt also auch wieder in der Keplerhalle untergebracht werden. Und da sieht es eben halt so aus, dass das ähnlich wie in der Donauhalle eigentlich eine Situation ist, die man nur, wirklich nur vorübergehend vertreten kann, weil das sind halt im Grunde genommen abgetrennte Bereiche, die akustisch überhaupt nicht abgetrennt sind, wo es auch von der Situation mit, gerade jetzt im Winter, mit der Heizung nicht ideal ist, also die, die unter einem Heizstrahler wohnen, denen ist zu heiß, eine andere, die in der Nähe von Türen und Fenstern sich aufhalten, die frieren, insbesondere halt auch Familien mit Kindern oder Frauen mit Kindern, ja. Haben da also riesige Probleme.
Mhm. Ja, also momentan, insofern, wenn es Winter ist und diese alte Keplerhalle, die kenne ich auch aus eigenen, weil ich dann in der Schule war vor 10 Jahren, schlechte Isolation, natürlich eine Riesenhalle mit einem knirschenden alten Boden, aus den 50er Jahren ist das, glaube ich, ist natürlich super optimal für so eine Unterbringung und natürlich an der Stelle nur eine vorübergehende Situation. Aber insofern, wenn ich Sie richtig verstehe, das, was an Räumlichkeiten da ist, ist eigentlich so gut wie belegt. Das heißt, wenn jetzt weiter Menschen kommen, wird es problematisch. Dann muss man entweder neue Unterkünfte irgendwie freiräumen oder finden oder neue irgendwelche weiteren diese Art Betonhäuschen, die dort aufgestellt sind im Park and Ride.
Also die sind gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Und die Häuser, die jetzt also auch von Seiten der Stadt geplant sind in den Teilorten, die sehen auch ganz ordentlich aus. Und da ist halt das Problem, inwieweit jetzt da die Bevölkerung mitmacht und da die Leute eben halt möglicherweise auch sehr weit weg sind von den Möglichkeiten, Dinge hier zu nutzen, sei es Kindergarten, sei es Schule, sei es Sprachkurse, sei es auch Einkaufsmöglichkeiten.
Mhm. Ja, das heißt, im Augenblick reicht's noch auch von der Betreuung von Ihrer Seite?
Nein. Die Betreuung ist, muss ich ganz offen sagen, wie Sie so schön sagen, suboptimal. Mhm. Da könnte noch sehr viel mehr passieren. Insbesondere hat die Stadt leider auch die Stellen, die für die Flüchtlingssozialarbeit eingerichtet worden sind, abgebaut, auf Ortsteile verlegt oder auf Stadtteilarbeit verlegt, sodass also eigentlich jetzt angesichts dieser Situation, dass diese vielen Ukrainer hier sind, doch zusätzlicher Bedarf ist. Wenn ich mir anschaue, was in der Donauhalle von 2 Leuten, die dafür von der Stadt aus Sozialarbeit geleistet werden kann, ist das wirklich viel zu wenig.
Mhm. Das heißt, das ist eigentlich ein Appell auch an die Stadt Ulm, dort möglichst schnell zu reagieren und an der Stelle einfach noch mehr Menschen, die letztendlich, wenn sie natürlich vorhanden, irgendwo auch da sind, dann eingesetzt werden können. Die Situation ist sehr schwierig und das ist bei den vielen Menschen, die da sind, kaum möglich, an der Stelle wirklich eine vernünftige Betreuung zu bieten. Vielleicht nebenbei erklärt, von Ihnen gibt es ja bestimmt auch einen Internetauftritt oder irgendetwas, ja, wo Menschen, die sich jetzt vielleicht von Näheres interessieren oder auch gar im Sinne von Unterstützung bereit sind, was zu tun, eine Website, die man nennen können, oder Social Media, wo man sie findet, das sollte man vielleicht einfach mal zwischendurch nennen, dann können die Leute nämlich während sie Radio hören auch mal schön auf den PC gucken und nach ihnen googeln oder einfach mal schauen.
Ja, also unter www.flüchtlingsrat-ulm.de findet man unsere Aktivitäten beschrieben und gibt es auch Hinweise, wie man da aktiv werden kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für Menschlichkeit-ulm.de.
Ja. Gut, dann haben wir das auch schon gesagt. Wir haben gesagt, die Betreuung ist ja schwierig. Und ich glaube, ein Punkt, das haben wir in der Pause gerade angesprochen. Der Unterschied, Herr Kleid, wenn ich das auch richtig verstanden habe, aus dem Bereich Syrien, aus dem Bereich Kriegsumfeld, aus dem Bereich Afghanistan, sind überwiegend, wie man ja auch immer gesprochen hat, junge Männer gekommen. Also überwiegend junge Männer. Aus der Ukraine kommen keine Männer, denn die leisten dort Widerstand oder sind im Kriegsgeschehen eingebunden.
Wenn sie nicht drei Kinder haben oder schon älter sind.
Das heißt, es kommen ganz viele Frauen und ganz viele Kinder. Also ist auch insofern die Ausgangsproblematik, wenn die Menschen kommen, eine andere oder beziehungsweise die Betreuungssituation eine ganz andere. Und die damit notwendigen Dinge, die getan werden müssen, sind ganz anders gelagert.
Ja.
Das heißt, überwiegend haben wir gesagt, Frauen und Kinder, also haben wir da ungefähr eine Anzahl, wie viele Menschen, also wie viele Kinder allein davon betroffen sind, wie viele?
Ja, ich habe das ja vorhin schon versucht zu sagen, die Zahl ist nicht so ohne weiteres präsent. Außer die Leute sind gemeldet und das sind dann die offiziellen Zahlen, die die Stadt auch hat. Also was vielleicht eine interessante Zahl ist, wir haben also mehrere hundert Kinder, die im Augenblick nicht in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen, weil einfach nicht genügend Plätze da sind.
Ja. Das ist ein Punkt, was ich gerade ein bisschen einfach ein Gefühl kriegen wollte. In Ulm natürlich solche Kindergärten oder Kitas und was es alles gibt, haben natürlich auf einfach eine bestimmte Ist-Situation hochgerechnet, wahrscheinlich auch nur Kapazität. Und jetzt kommt außerhalb dieses Bereichs eben ganz viel an Bedarf hinzu. Das heißt, schwierig wahrscheinlich städtischerseits überhaupt darauf zu reagieren. Man müsste jetzt im Prinzip ganz viele neue Institutionen oder Kindergärten oder Schulen irgendwo dann etablieren oder da einrichten. Das wird natürlich in der Praxis auch kaum funktionieren.
Also es geht weniger um die Gebäude, es geht vor allen Dingen um die Lehrkräfte.
Die Lehrkräfte,
es geht um die Betreuungskräfte. Und da ist die Stadt Ulm sehr daran interessiert, Leute zu engagieren, Leute auch einzustellen, die da tätig werden können, wollen, insbesondere, denke ich mir, auch Laien, die engagiert sind, insbesondere aber auch ehemalige Lehrkräfte oder Pädagogen oder Sozialarbeiter oder Kindergärtner, die sich engagieren wollen, sind sehr gefragt und da ist die Stadt sehr offen dafür.
Ja, das heißt, wir können hiermit quasi einen Appell und Aufruf starten, alle, die aus diesem Bereich umgekommen, qualifiziert sind und auch sie in der Lage sehen, Kindern oder jungen Menschen Wissen zu vermitteln, die mögen sich melden, entweder bei Ihnen oder, habe ich es richtig verstanden, bei der Stadt
Ulm? Also die richtige Adresse dafür ist engagiert in Ulm.
Ja, okay.
Dieser Verein, die das auch koordinieren, wo auch die ehrenamtlichen Helfer und oder Flüchtlingshelfer sich melden können und natürlich die Stadt selber auch, das Sozialamt ist da also sehr ansprechbar.
Mhm. Und akut, also die Unterbringungssituation, ich meine, Sie sagten, das ist das eine, aber ich meine, wenn jetzt so viele Kinder da sind, die sitzen alle gerade fest oder gibt's eine Möglichkeit irgendwo, dass die in vergrößerten Schulklassen mit reinsitzen oder wie wird denn das gerade gehandhabt? Weil jeder Tag, den die Menschen rumsitzen, ist ja schwierig und für die Kinder natürlich auch in Bezug auf Ausbildung, Weiterbildung oder auf das natürlich auch irgendwo verloren. Wie wird das überhaupt gerade gehandhabt?
Also die ukrainischen Mütter steigen den Schulen da schon aufs Dach und die Schulen sind da auch sehr gefordert und zum Teil auch überfordert, weil sie eigentlich dafür auch gar nicht die Kapazitäten haben, sich jetzt um diese Betreuungsfragen, um die Organisation dieser Betreuungsfragen zu kümmern. Ich war da vor nicht allzu langer Zeit im Arbeitskreis Migration, wo von Seiten der Schulleiter sehr deutlich darauf hingewiesen wurde, dass also eigentlich, wenn was noch funktioniert, dann ist es vor allen Dingen Betreuung, aber nicht unbedingt Lernen, was jetzt in den Schulen passiert oder in den VKL-Klassen, Vorbereitungsklassen. Und da muss eigentlich mehr noch versucht werden, strukturell das anzupacken und das in den Griff zu bekommen, was natürlich auch nicht jetzt unmittelbar Sache der Stadt ist, weil die Stadt ist natürlich nur für die sächliche Ausstattung da und das andere ist dann Aufgabe des Schulamtes.
Mhm. Weil Sie das gerade ansprechen, die räumliche Unterkunft ist ein Problem, die Betreuung aufgrund der nicht vorhandenen Fach- und Lehrkräfte ist ein Problem. Könnte man sich irgendwie vorstellen, dass man jetzt Menschen irgendwo auch in Räume setzt, die dann über online quasi irgendwo geschult werden? Das heißt, dass das irgendwo in einer Schule ein entsprechender Unterricht stattfindet und dann Kinder, die vielleicht zum Beispiel irgendeine Messehalle irgendwo sitzen, einfach einen Monitor hingestellt bekommen und irgendwo online einfach in eine Schule hinzugeschaltet werden.
Ist sowas also denkbar ist das und wir arbeiten auch daran, zum Beispiel tagt jetzt heute gerade ein Arbeitskreis im Mehringer Weg. Sie wissen ja, das ist die zentrale Ersteinrichtung hier oder Gemeinschaftsunterkunft neben der Römerstraße. Da gibt es Räumlichkeiten im dritten Stock, die auch dafür genutzt werden können. Im Augenblick geht es also auch darum, jetzt die entsprechenden Leitungen da fertigzustellen, damit man also auch via Internet lernen kann. Dort da oben ist eine von uns mit eingerichtet worden eine Schneiderei, sodass also auch die Mütter sich da engagieren können, während die Kinder lernen oder da auch spielen. Da ist einiges im Gange, was jetzt den Mehringer Weg angeht. In den Mehringer Weg sind sehr viele Frauen mit Kindern untergebracht. Und das müsste man dann eben halt versuchen, auch in anderen Bereichen zu machen. Ob man das in der Donauhalle machen kann, da habe ich so meine Zweifel, weil das also wirklich eine Situation ist, wo die Leute eigentlich auch alle daran sehr interessiert sind, möglichst bald wieder rauszukommen. Mhm. Und dann ist eben halt das Hauptproblem, wo finden Sie eine Wohnung?
Bevor wir gleich auf das Wohnungsthema kommen, was natürlich auch hier für die ganzen Ulmer ein Thema ist, Wohnungsknappheit und teure Preise und. Kurze Frage, ich weiß, es war immer mal auch, wir hatten es in der Sendung hier auch, ich glaube auch mit Menschlichkeit seiner Zeit, ein Aufruf, vor allem auch Dolmetscher, die Russisch, glaube ich, vor allem können oder ich glaube, es war aus dem Bereich, dass dringlich Dolmetscher gesucht werden. Ist das Thema noch akut? Also ich entsinne mich, wir haben hier einen Aufruf gestartet, bitte alle melden, die der Sprache mächtig sind. Ist das nach wie vor auch ein Thema? Suchen Sie an der Stelle auch noch oder ist das inzwischen soweit?
Also wir haben das Problem, dass wir in der Donauhalle, wir jetzt als Mitglieder des Flüchtlingsrates, keine Leute haben, die jetzt Russisch oder Ukrainisch können. Und deswegen sind wir heilfroh, dass wir jetzt eine Studentin, die schon länger hier in Neuem studiert, jetzt im Flüchtlingsrat aktiv ist. Und wir haben sie jetzt auch gerade in den Vorstand aufgenommen und da mit ihren nicht nur Sprachkenntnissen, sondern auch mit ihren Kontakten zur ukrainischen Gemeinde hilft. Und gleichzeitig haben wir hier jetzt zwei Studenten, die in Kiew ihr Studium abgeschlossen haben und am 24. Februar auf ihrer Ferienreise in der Türkei überrascht worden sind und nicht mehr zurück können. Die haben wir hier engagiert als oder die aktiviert als Dolmetscher. Sie hat Englisch studiert und beide lernen ganz intensiv Deutsch und verstehen schon recht viel und sprechen auch schon sehr aktiv und die helfen uns im Asylcafé. Nichtsdestotrotz sind wir sehr dankbar, wenn andere dazukommen. Wir haben zum Beispiel einen Freund aus Persien beziehungsweise aus dem Iran, der in Kiew studiert hat und der hilft dann auch mit diesen Sprachkenntnissen. Oder wir haben auch einen Syrer, der Russisch auch im russischen Sprachbereich seine Ausbildung hatte und der kommt dann auch ins Asylcafé. Also wir haben da auch jetzt gerade von den, sage ich mal, klassisch Geflüchteten dann auch einige Unterstützung.
Und das Thema, was ich weiß, was ja bei Menschlichkeit auch sehr stark irgendwo befördert, das haben Sie auch vorher angesprochen, das Thema Sprache lernen, ist das auch ein Thema, dass Menschen vor allem jetzt auf Deutsch schnell lernen müssen und sie im Prinzip damit auch Lehrer, die vor allem Sprache vermitteln, irgendwie dann benötigen? Also nicht nur die Kinder, die in Schule gehen, sondern auch eben dann die Mütter und die Menschen, die eben generell kommen, dass sie die deutsche Sprache lernen, weil ich denke, die Ukrainer, da kennen ja keiner Deutsch.
Sie sagen es, die Mütter sind oder die Frauen, die hier sind, die haben auch Interesse daran, nachdem jetzt insbesondere immer deutlicher wird, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, sein wird, so schnell wie möglich in die Ukraine zurückzukehren, jetzt hier Fuß zu fassen am hiesigen Arbeitsmarkt. Und dazu ist Deutsch halt die Bedingung schlechthin. Ich habe jetzt gerade vorgestern am letzten Freitag in einem Hotel erfahren, dass die ukrainische Zimmermädchen beschäftigt haben und dann halt sich verständigen über den Google Translator. Okay. Und eine Dame, die eine Firma gegründet hat, die selber aus der Ukraine kommt, die spricht also die Frauen in der Donauhalle an und engagiert sie dann als Zimmermädchen für dieses Hotel. Aber das ist eine Situation, in der man sich zwar jetzt behelfen kann, aber die auf Dauer schon da nur denkbar ist, wenn die Leute auch Deutsch lernen und entsprechende Angebote nutzen können. Bloß die Frage ist, wo gibt's diese Angebote? Und da haben wir ein richtiges Problem mit entsprechenden Lehrkräften, die nicht zumindest im Augenblick noch nicht vorhanden sind. Die Sprachangebote, die es gibt, sind alle voll belegt. Und was im Augenblick eigentlich am ehesten hilfreich ist, sind Angebote im Internet, sei es vom Volkshochschulverband über hier die Volkshochschule kann man das bekommen. Dann kann man auch sehr gute Sprachkurse, Angebote über die Stadtbibliothek bekommen. Aber das setzt natürlich auch eben halt voraus, dass man entsprechend ausgestattet ist mit den Geräten, mit einem Laptop, mit einem Internetzugang. Und auch dort sind wir aktiv und haben also schon jetzt mehrere Aktivitäten gestartet, um günstig solche Geräte zu erwerben und die Leute dann eben halt auch dann darauf zu trainieren, damit umzugehen.
Und wir haben gesagt, ein ganz großes Problem, das ist ja nicht nur, dass Menschen, die geflüchtet sind, Wohnung suchen, auch hier im Prinzip Ulm. Das Thema Wohnraum, sozialer oder eben Erwerbs-, also nicht zu teurer, sagen wir mal, Wohnraum, Sozialwohnung, großes Problem in Ulm. Wie ist denn da die Situation? Gibt es da in irgendeiner Weise Ideen, Bewegung oder irgendwas? Weil letztendlich die vielen Menschen aus der Ukraine, wir haben es gerade angesprochen, Sie haben es auch gesagt, werden noch die längere Zeit, die nächste Zeit hier bleiben wohl werden und suchen natürlich Unterkünfte. Und die Unterkunft kann ja nicht, wie Sie auch gesagt haben, heißen Keplerhalle oder Messehalle. Was geht, wer kann was tun, können vielleicht auch die Hörer irgendwas bereitstellen? Ich denke im Sinne von, wir haben eine Wohnung zu vermieten und so irgendwas. Was können wir an der Stelle dazu sagen?
Ja, der Wohnungsmarkt ist ja bekanntermaßen auch in Ulm ziemlich überhitzt oder erhitzt. Die Preise sind entsprechend hoch und es werden weit mehr Wohnungen gesucht als angeboten. Aber deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auch vielleicht neue Dinge einfallen lässt. Also von Seiten der Stadt ist einiges jetzt geplant und gebaut worden an Sozialwohnungen, die dann auch insbesondere für Familien, die in den Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht worden sind, genutzt wird. Nichtsdestotrotz ist es noch bei Weitem zu wenig und das dauert auch, bis da weitere Wohnprojekte da auf dem Markt zur Verfügung gestellt werden, insbesondere im Sozialwohnungsbereich. Und deswegen sollte man sich überlegen, alternative Wege zu gehen. Die Stadt hat sich da auch schon einiges überlegt, zum Beispiel für die Vermietungswilligen dort dann auch gewisse Garantien zu übernehmen, wenn Geflüchtete in die Wohnungen einziehen. Leider ist dieses Programm noch nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen, dass es also im großen Umfang genutzt wird. Wir selber versuchen halt mit unseren Kontakten, die wir hier haben, als Mitglieder vom Flüchtlingsrat, dann im Bekanntenkreis dafür zu bewerben, dass Leute Geflüchtete aufnehmen. Wir haben da also auch schon einige Erfolge, weil auch Leute dann direkt auf uns zukommen und sagen, wir haben was anzubieten. Bei den Ukrainern ist es halt so, dass die dann auch erstmal nur vorübergehend privat untergekommen sind und dann auf Dauer das dann also dann auch sehr schwierig wird. Und ich habe jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit diese beiden Studenten, die bei uns da im Flüchtlingsrat oder im Asylcafé helfen beim Übersetzen, untergebracht in einem Haus, das bei uns gegenüber mehr oder weniger unbewohnt ist, weil da die Bewohnerin verstorben ist und der Enkel dort eben halt außerhalb von Ulm wohnt, aber das Haus noch quasi leer steht, auch wenn es voll möbliert ist, und habe dann quasi mit dann die, ja, quasi die Patenschaft übernommen, dass der Vermieter dann weiß, dass ich mich darum kümmere, wenn die dort einziehen und die dann jetzt so eine Art Housekeeper spielen. Mhm. Und das, denke ich mir, sind Dinge, die, über die man sehr viel mehr dann nachdenken sollte, insbesondere wenn ältere Menschen alleinstehend in größeren Wohnungen oder Häusern wohnen und da möglicherweise auch Interesse daran haben, dass bei ihnen Leute einziehen, die sich auch mitkümmern um das Haus, um den Garten, möglicherweise auch im Pflegebereich.
Oder Schneepflegen im Augenblick.
Ja, also der eine das oder andere machen jetzt die Studenten jetzt.
Ja, ja, genau. Ja,
die müssen jeden Morgen um 7 jetzt Schnee kehren.
Mhm. Ja, ja. Also auf jeden Fall sehr viel, was dann letztendlich auch auf private Initiative hin irgendwo gehen muss, weil die Stadt an der Stelle und alle Institutionen nicht in der Lage sind, aus so einer Situation schnell zu reagieren. Also eigentlich auch ein Aufruf an unsere Hörer, wenn an der Stelle Möglichkeiten bestehen, Bereitschaft besteht, sich einfach zu melden. Gilt da auch im Prinzip die Stadt oder auch gegebenenfalls bei all diesen Themen kann man sich auch bei Ihnen, weil Sie natürlich also gerade da sind, dann melden und Sie leiten die weiter, die Kontakte oder die Adresse
es
weiter.
Es gibt eine Stelle bei der Stadt, aber wir sind beim Flüchtlingsrat daran sehr interessiert und sind da sehr ansprechbar und ich habe also auch schon einige, die es bei der Stadt versucht haben und da irgendwie nicht richtig weitergekommen sind, die sind dann bei uns gelandet und dann haben wir das versucht weiter zu verfolgen.
Mhm. Also von daher auf jeden Fall, wenn man sich gegebenenfalls bei der Stadt, wenn man nicht irgendwo die richtige Adresse findet, können sie auch ein bisschen vermitteln, weil sie die Menschen
auch unbedingt.
Ja. Ein Punkt, den wir angesprochen haben, es finden ja immer Aktionen statt und es werden ja nicht nur dann in Ulm Menschen versorgt, sondern es sind ja auch Menschen, die irgendwo festsitzen. Lesbos ist das eine Stichwort, was Sie angesprochen haben. Verschiedene Aktionen, dass Sachen irgendwo hingebracht werden oder Menschen unterstützt werden vor Ort, werden von Ihnen auch initiiert. Und wir haben in der Pause gerade gesprochen, Stichwort im Mai steht ein Transport an von verschiedenen Gütern, die nach Lesbos sollen. Vielleicht erzählen Sie doch in Kürze, wir haben noch so ungefähr 2,5-3 Minuten, was es damit auf sich hat und vielleicht gegebenenfalls was gesucht wird, was vielleicht auch dann die Hörer spenden oder beitragen können, um das zum Erfolg werden zu lassen.
Ja, ich möchte natürlich jetzt nicht in Konkurrenz treten zu diesem wahnwitzigen Unglück in der Türkei und in Syrien, wo ja jetzt dafür, insbesondere wohl von der Caritas, jetzt die ersten Spendenaufrufe kommen. Mhm. Aber wir haben eben halt diesen Kontakt zu diesem Hotspot auf Lesbos, wo wir eine Familie, die dort mehrere Lagerhallen hat und da Sozialprogramm macht mit den Leuten, die insbesondere neu angekommen sind, schon seit längerem unterstützen. Und wir wissen, dass die Situation im Augenblick ist da noch Winter, es geht jetzt langsam in den Frühling über, aber wenn es dann heiß wird ab Mai, dann auch dann ganz wieder ganz neue Bedarfe da sind. Und da planen wir Transporte ab März. Und hoffen da eben halt auch mit Spenden, zu denen wir aufrufen, dann die bestücken zu können und gegebenenfalls dann auch günstig die Sachen hier einzukaufen, die man in Griechenland nicht so günstig bekommt.
Sind auch Sachmittelspenden dann erlaubt, also oder wünscht oder dass jemand was
beibringt?
Also, wenn Sie sagen Sonne, dass jemand sagt, ich habe einen Sonnenhut, den ich abgeben kann.
Ja, so ungefähr, aber das, also so im Einzelfall ist das ein bisschen schwierig. Wir machen das insbesondere in der Weise, dass wir aufrufen, bestimmte Dinge zu spenden, die wir brauchen und sind aber inzwischen so weit, dass wir auch wissen, wo wir günstig Dinge erwerben können, sei es Retouren aus anderen Spendenaktionen oder die nicht weggegangen sind, sei es aber eben halt auch Firmen, die bereit sind, wie zum Beispiel VD, jetzt da günstige entsprechende Schuhe und Kleidung zur Verfügung zu stellen, die eben halt in diesen Lagern sehr gut gebraucht werden können.
Mhm. Sind Sie auch mit Leuten dann vor Ort? Fahren Sie auch mit runter? Oder
nein, organisieren das über eine Spedition. Mhm. Im Augenblick ist das die Spedition Daxa, aber auch die Spedition Neapel hat da sehr geholfen und inzwischen läuft das also recht prima, dass die das dann eben halt über ihre Vertriebskanäle dann palettenweise dann darunter bringen.
Mhm. Und wenn da Bedarf ist, hin, Sie rufen auf und haben das auch auf der Webseite, gegebenenfalls kann man sich auch dort informieren. Und wie gesagt, also Sie sind für alle, sagen wir, Art von Unterstützung, sei es Dolmetscher, sei es Betreuung für Erwachsene, sei es also um Sprachschulung, sei es für die Kinder, sehr dankbar.
Das heißt, Wohnung vor allen Dingen auch.
Wohnung vor allem, genau, haben wir gesagt. Also ganz viele Baustellen zu tun und so ja eigentlich zu beackern gibt. Aber unsere Sendezeit, Herr Glatt, ist tatsächlich schon wieder, wenn Sie auf die Uhr gucken da oben, wieder am Ende. Insofern, ich glaube, wir haben in der Stunde einen kurzen, guten Überblick gewonnen, was Sachstand ist. Und da sage ich auch ganz herzlichen Dank, Herr Glatt, dass Sie heute bei mir in der Sendung waren, in der Plattform heute Nachmittag. Wir sind aber tatsächlich schon wieder durch. Und insofern bedanke ich mich ganz herzlich. Mein Name ist Michael Trost. Sie sagen mal kurz Ihren Namen. Sie waren unser Studiogast.
Ich heiße Lothar Glatt und lade Sie alle, die Interesse an dem Thema haben, ein, ins Asylzack-Café zu kommen, jeden Montag von 16 bis 19 Uhr im Haus der Begegnung.
Vielen Dank, das haben wir auch noch platziert. Das war's dann für heute. Sagen tschüss, macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.